Seite zu intervenieren, früher oder später, halt wirklich gegeben war.
Fragen? Bitte rein.
Also generell, die Russen zum Beispiel, Sie haben von Armenien erwähnt, die, wenn ich Sie richtig verstanden habe, russische Leute, Zöllner, Truppen an der Grenze zur Türkei haben. Was haben die Russen dort unten zu suchen? Hat das mit Strategie zu tun? Was ist da deren Absicht?
Also wir befinden uns natürlich auch 20 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion ist immer noch Transition. Und eines der großen Probleme für diese Länder im Südkaukasus, die ja strategisch schon sehr wichtig gelegen sind für Moskau, denn das ist die Südflanke gegenüber der NATO und dem Iran. Eines der Probleme auch Georgiens und auch Aserbaidschans war, dass hier außerordentlich viele Garnisonen russischer Truppen stationiert waren. Georgien allein hatte 4 davon. Und es ist ein großes Verdienst einer der Außenministerin, dass man in Georgien einen Vertrag mit Moskau aushandeln konnte, in dem gesagt wird, dass die Truppen aus Georgien abziehen. Also Sie müssen sich vorstellen, noch 10 Jahre nach dem Zerfall der Sowjetunion gab es hier noch russische Truppen. Dass diese russischen Truppen natürlich jetzt in Südossetien und Abchasien sitzen, ist auch klar. Dort sind sie stationiert. Aber Armenien ist ein Sonderfall. Es ist wirklich eine Grenzregion zum Iran und ist wirklich strategisch zur Türkei sehr wichtig. Aber in Armenien stehen völlig legal im Abkommen mit Armenien noch verschiedene Militärbasen, die dort geblieben sind. Und es ist auch klar, dass Armenien die Grenze zur Türkei nicht bewachen kann, denn Armenien hat keine Beziehungen offiziell mit der Türkei. Aber für Moskau ist das natürlich ein gefundenes Fressen. Ich denke mir, Moskau wird auch aus Armenien nicht so schnell weggehen.
Also Joachim Seifert?
Zu Armenien. Der Zugang zu Armenien ist ja auch durch den Iran möglich.
Und ja, das ist die einzige Grenze, die...
Und dann die armenische Eisenbahn ist ja von Yakunin damals übernommen worden. Also das heißt, also es ist ja technisch möglich, auch über Poti, den Seehafen Poti, da gab es früher eine Bahnstrecke, die ging durch Armenien durch nach Iran. Also die Versorgung Armeniens durch Georgien ist ja wohl noch möglich, oder?
Ja, ich hätte
und durch den Iran.
Genau, Sie sprechen natürlich das Transportproblem an, das ich in meiner Frage zu Konfliktlösung und zum Problem der Verkehrswege ein bisschen das detaillierter ausgearbeitet hätte, aber ich kann das hier zeigen, ganz kurz. Vielleicht könnte man die Karte 3 nehmen. Das ist genau diese Karte. Die Verkehrswege sind tatsächlich eine unglaubliche, also an den Verkehrswegen kann man die Konsequenzen, die solche Konflikte für eine Region ausmachen, ganz plastisch darstellen. Es gibt verschiedene, also wie gesagt, in der Sowjetunion war die feste Grenze da unten mit der Fremdenwelt und die ganzen Verkehrswege kamen von Moskau entweder über Sotschi, gingen dann durch Abchasien nach Georgien und von Georgien nach Armenien. Der zweite Weg war auch wieder von Moskau im Nordkaukasus entlang, dann Richtung Dagestan, nach Aserbaidschan, Baku und auch von Aserbaidschan kam man wieder nach Armenien. Jetzt gibt es aber einen Krieg zwischen Armenien und Aserbaidschan, also fällt dieser Weg schon mal weg. Ganz abgesehen davon, dass eben diese Konflikte an diesen Verkehrsachsen liegen. Tschetschenien liegt wirklich an dieser Verkehrsachse. Die Straße und die Eisenbahn waren jahrelang unterbrochen wegen dem Tschetschenien-Konflikt. Idem, und noch viel schlimmer, für den Eisenbahnverkehr über Sotschi durch Georgien. Die Eisenbahn, die wirklich die Güterverkehrseisenbahn war, die ist seit 1992 unterbrochen. Und die ist auch heute noch nicht wieder hergestellt. Also gibt es keine Eisenbahnverbindung mehr zu Armenien, wäre vital für Moskau, also wird alles eingeflogen. Sie haben vorhin von der Grenze zu Iran gesprochen, es ist etwa eine 50 Kilometer breite Grenze und paradoxerweise ist das christliche Armenien mit dem Iran in besten Beziehungen, Denn das ist eigentlich die einzige offene Grenze zu einem Land, das einem offenen Land, mit dem große Handelsbeziehungen aufgebaut werden. Zu Georgien gibt es auch noch eine offene Grenze, aber Georgien ist irgendwie auch ein Land in der Entwicklung, also auch wichtig für Armenien, aber es ist interessant, dass die wichtigsten Handelsbeziehungen heute mit Iran geschehen. Für Armenien ist das eigentlich beachtlich, für ein christliches Land mit
Iran. Weitere Fragen, Michael Rase?
Ja, ich habe noch eine Frage zu der Fehlkalkulation des Herrn Shakashvili. Könnte es sein, dass Herr Shakashvili zu diesem Krieg oder zu dieser Intervention in Südossetien von irgendeiner Macht oder von irgendeiner Interessensgruppe ermutigt worden ist? Und vielleicht mit einem Versprechen im Hintergrund, geh du da mal hin, wir helfen dir dann schon später.
Wir haben das in unserem Bericht Mixed Signals genannt. Ich denke mir, es ist, wir haben natürlich auch Gespräche geführt in den Vereinigten Staaten und die Gesprächspartner, die ich hatte, die saßen im State Department. Ich würde nicht ausschließen, dass gewisse Leute aus der Umgebung von Donald Rumsfeld und von Dick Cheney vielleicht einen gewissen Zweifel aufkommen ließen bei Saakashvili. Aber ich kann Ihnen vielleicht wörtlich sagen, was mir im State Department gesagt worden ist, als die Amerikaner am Vorabend des, nein, am Abend des Krieges, also 3 Stunden bevor dieser Beschuss von Srinivali, dieser Stadt, Hauptstadt von Srinivali geschehen ist, gab es noch einmal ein Telefon mit dem State Department, da wurde Saakashvili gesagt, wir haben immer gesagt, ein Angriff auf Südossetien, das ist die rote Linie. Und das sagen wir auch jetzt, und Saakashvili soll geantwortet haben. Ich danke Ihnen wie immer für eure guten Ratschläge, aber manchmal muss man selbst einen Entscheid fällen. Ich denke mir, dass es ein Fehlkalkül war. Ich denke mir, dass er wirklich gedacht hat, er kann in einer kleinen, sauberen Aktion dieses Südossetien mehr oder weniger in der Nacht überfallen und am Morgen ein Rednerpult aufstellen und dort verkünden, ich bin euer Präsident und ihr kommt wieder zu unserem georgischen Mutterland zurück. Es ist allerdings wirklich eine Fehleinschätzung der Stimmung in Südossetien und in Abchasien, denn in beiden Regionen ist man viel geneigter, Moskau zu glauben, obwohl Moskau diese Gegenden auch schlecht behandelt hat, als Georgien zu glauben. Man will nicht zurück zu Georgien.
Aber mal von der anderen Seite hier gefragt, Heidi, wenn nun eine große Bevölkerungsmehrheit, das ist undiplomatisch, was ich frage, wenn eine große Bevölkerungsmehrheit sagt, wir wollen weg von diesem Georgien oder in der Krim, wir wollen nicht weiterbleiben bei diesen Ukrainern. So, was ist dann zu tun? Ich meine, mit der Krim wissen wir es theoretisch schon. Durch die Abkommen, die geschlossen wurden 1992, 1994, wurde gesagt, wenn ein solcher Transfer wieder passieren sollte, müsste es ausgehandelt werden zwischen Moskau und Kiew. Das wäre natürlich chancenlos gewesen. Die Ukraine hätte nie Ja gesagt. Und ähnlich ist es ja wohl hier auch. Wie soll man vorgehen, wenn eine klare Bevölkerungsmehrheit sagt, wir wollen nicht mehr bei diesem Georgien bleiben?
Ich glaube, wir müssen da schon nuancieren. Erstens einmal würde ich den Fall von Südossetien und Abchasien einmal separat stellen, denn es gibt einen Sündenfall, ich würde das wirklich einen Sündenfall nennen. Georgien, die georgischen Truppen, ob das nun die Truppen des Verteidigungsministeriums gewesen sind, eine reguläre Armee oder eben solche Truppen, die Shevardnadze in diese Gegend geschickt hat, oder irgendwelche anderen Leute, aber Georgien ist in Suchumi eingefallen, hat bombardiert. Danach ist eigentlich verständlich, dass man als abchasisches Volk nicht mehr unbedingt zurückkommen will. Das Problem beginnt dann, und das ist auch für die Lösung immer eine wichtige Frage gewesen, wir können nicht akzeptieren, dass nur in Abchasien oder in Südossetien oder auf der Krim abgestimmt werden soll, also wird, ob dieses Gebiet unabhängig wird oder zu Russland kommt. Es sondern solche Dinge müssen im ganzen Land geschehen. Und ich glaube, deshalb bin ich auf den Fall des Jura. Ich denke, wir haben mit dem Jura wirklich einen Modellfall, in dem ein Gebiet eine bestimmte politische Form nicht mehr will, sondern etwas anderes will. Diese Ambition, zwar vielleicht am Anfang mit Misstrauen und vielleicht mit Missgunst begutachtet wird, dann aber eine Form gefunden wird, wie das ganze Volk sich dazu ausdrücken kann. Und erst dann erhält es eine Legitimität. Was ist das Problem in all diesen Regionen?
Fragen? Ja, bitte.
Ja, eben das mit der Frage der Sicherheit, ob das ein ferner Traum ist, das würde mich schon noch weiter interessieren. Also eine plurale Lösung.
Das ist eigentlich die Sicherheit habe ich noch nicht behandelt. Die Sicherheit ein ferner Traum, das wäre im zweiten Teil, aber ich kann Ihnen die kurze Antwort schon geben. Es ist ein ferner Traum, solange im Kaukasus, im Südkaukasus, die Konflikte nicht gelöst sind und die Beziehungen mit Moskau nicht gelöst sind.
Ganz einfach. Eine Jura-Lösung wäre undenkbar hier.
Warum?
Ja, der Realität wegen, theoretisch schon.
Ja, nicht. Eben, und deshalb gibt es auch noch keine Lösung.
Ja, dann würde ich vorschlagen, Heidi, dann fahre ich jetzt doch mit dem zweiten Teil vielleicht weiter, denn ich glaube, jetzt sind wir dann quasi neuralgischen Punkt und wir überziehen dann, ich würde sagen, kannst du es in 10 Minuten
ist nicht
machen. Ja, gut, 9 Minuten 59.
Vielleicht müsste man doch noch, ich werde diese ganze Entstehung der Konflikte, das werde ich nicht natürlich nicht im Detail machen, weil das geht einfach zu lang. Aber man müsste eben vielleicht noch einmal auf diese Karte zurückkommen, diese Vielvölkerkarte, die doch eben zeigt, dass.
Wie?
Die Vielvölkerkarte ist etwa 7. Ja. Die zeigt, wie schwierig es ist für diese Gegend ein politisches Modell zu finden, das allen gerecht wird. Und ich denke mir, da beginnen wir, und dort beginnen eben die Probleme, weshalb solche Konflikte nicht gelöst werden können. Ich denke, diese Probleme wurden geschaffen in den 20er Jahren, vielleicht auch schon früher, aber in den 20er Jahren nach dem Ersten Weltkrieg, der große Verschiebungen, Grenzverschiebungen in der Gegend bewirkt hat, nach der Oktoberrevolution und vor allem mit dem Bürgerkrieg, als die Bolschewiken dann wirklich den Kaukasus in Besitz nahmen. Damals war Stalin ein Kaukasier, ein Georgier, der Verantwortliche für die Nationalitätenpolitik, er war Volkskommissar für die Nationalitätenpolitik. Und wie soll man ein so heterogenes Gebilde, diese Länder bestanden ja noch nicht lange, also Georgien, Aserbaidschan und Armenien gibt es eigentlich erst seit 100 Jahren. Wie soll man dieser heterogenen Vielfalt von Völkern und Gruppen gerecht werden? Und ich glaube, damals sind wirklich die Zeitbomben gelegt worden, die dann beim Zerfall der Sowjetunion ausgebrochen oder explodiert sind. Also Stalin hat damals eben zum Beispiel Georgien 3 verschiedene Gebiete auferlegt. Also in Georgien gibt es eine musulmanische Bevölkerung, in Adjarien, die haben einen Sonderstatus erhalten. Es gab in Abchasien, die abchasische Bevölkerung hat auch einen politischen Sonderstatus erhalten. Das hieß dann eben autonome sozialistische Republik, sowjetische Republik Abchasien. Südossetien hat einen Gebietsstatus erhalten. Das waren alles in der Sowjetunion pro forma Definitionen. Die bedeuteten in der Sowjetunion nichts, denn in der Sowjetunion war die Macht nur beim Kreml oder nur im Petrograd am Anfang. Aber mit diesem Prinzip, das auch im Nordkaukasus angewendet wurde, wo zum Beispiel Regionen, christliche Regionen mit musulmanischen, islamischen Regionen zusammengelegt wurden, Karatschajewo, Tscherkessien, das sind 2 verschiedene Gebiete, die zusammengelegt wurden, mit der Idee, dass sie sich dann gegenseitig kontrollieren. Mit diesem Prinzip konnte Stalin diese Völker einigermaßen kontrollieren, aber in einer Zeit, in der eine Umbruchstimmung beginnen solche Konflikte wieder auszubrechen. Ich möchte vielleicht noch erwähnen, dass in diese ganze Region auch in der Sowjetzeit massiv gelitten hat. Einerseits war der ganzen Regierung in Moskau die Sympathien, die sich in gewissen Regionen des Kaukasus für Deutschland, für Nazi-Deutschland gegen Sowjet-Moskau regten, sehr verdächtig. Also hat man schon einmal prophylaktisch eine fürchterliche Operation durchgeführt im Zweiten Weltkrieg und hat ganze Völker aus dem Kaukasus nach Asien, nach Zentralasien oder nach Sibirien deportiert. Dabei sind, dass diese Deportation fand im Februar 1943 statt, und wenn man denkt, wie die Winter in dieser Weltgegend sind, dann kann man sich vorstellen, dass ein großer Teil der Bevölkerung gar nie ankam in der Deportation. Dann hat diese Gegend auch sehr gelitten unter dem stalinischen Terror, unter der Verhaftungswelle. Also eine wirklich leidvolle Geschichte. Nach dem Zweiten Weltkrieg war man immer noch nicht ganz sicher, ob diese Länder wirklich auf Moskau, auf der Linie von Moskau spuren. Also hat man gerade in Georgien mit einer forcierten Migrationspolitik so ein bisschen die ethnischen Gegebenheiten verbessern wollen. Man hat also ethnische Georgier in Abchasien, im fruchtbaren Abchasien angesiedelt und hat bereits wieder ein Problem geschaffen, denn die haben die schönen Ländereien gehabt, die haben sehr schnell auch die politischen Posten erhalten, also auch Ungerechtigkeiten geschaffen. Man hat eine restriktive Sprachpolitik eingeführt, also in Abchasien durfte man zum Beispiel nicht mehr Abchasisch sprechen oder in der Schule unterrichten, Fernsehen wurde nur noch auf Georgisch gesendet. Das sind alles so Methoden, mit denen man dieses Riesenreich und das komplizierte Reich hier im Kaukasus kontrollieren wollte. Und dass so etwas, wenn dann ein Zerfall beginnt, wie der Zerfall der Sowjetunion, wo Moskau nur noch mit sich selber beschäftigt war, dass dann an den Rändern diese Konflikte wieder ausbrechen, ist eigentlich klar. Also ich weiß jetzt einfach nicht, ob ich auch einzeln auf diese Konflikte eingehen soll, aber wirklich Ende der Sowjetunion brach als erster Konflikt der Konflikt um Nagorno-Karabach aus, 1988 bereits, und der brach eigentlich auch wieder aus wegen so einer Ungerechtigkeit. Die mehrheitlich armenische Bevölkerung dieser Exklave, armenischen Exklave in Aserbaidschan, die musste eben Vorlieb nehmen mit einer Schule ausschließlich in Aseri, und da hat dann der Nationalismus geregt. Und ich möchte vielleicht sagen, wir sprechen jetzt vom Ende der 80er Jahre, das sind die Jahre von Gorbatschow. Sie erinnern sich an diese Zeit mit Gorbatschow und seinem Liberalisierungsmodell, die Perestroika, die Glasnost, also mehr Transparenz, die dann als Erneuerungen des Sozialismus eingeführt wurden. Also diese eigentlich positive Liberalisierungspolitik hatte als Kehrseite paradoxerweise, dass eben alle diese Konflikte sich geregt haben. Und der Nagorno-Karabach-Konflikt war der erste. Mit dem ersten Antrag, also die Armenier in Nagorno-Karabach haben in Moskau gefragt, ob sie sich nicht an Armenien anschließen können. Und Moskau hat das natürlich abgelehnt. Dann gab es sehr schnell große Spannungen zwischen Aseri und Armeniern. Und da möchte ich jetzt auch etwas anfügen. Wir haben ein ähnliches Modell in Jugoslawien beobachtet. Armenier und Aseri, die völlig friedlich in Baku und in Erevan, in den beiden Hauptstädten von Armenien und Aserbaidschan, zusammengelebt haben, haben mit einem Schlag ihr Land verlassen müssen nach dem ersten großen Massaker 1988. Ich spreche aber von fast einer Million. Also da gibt es Verschiebungen von 1,2 Millionen Menschen zwischen diesen zwei Ländern, Aserbaidschan und Armenien, innerhalb von ganz weniger Jahren. Das sind große Einbrüche in das normale Leben dieser Länder. Und mit der Unabhängigkeit dieser drei Länder 1991, alle diese drei Länder wollten sehr früh unabhängig werden, früher als die Sowjetunion auseinandergebrochen ist, also vor 1991. Aber mit der Unabhängigkeit haben alle drei Länder gleichzeitig auch noch Konflikte gekriegt. Und das ist fast nicht verkraftbar. Wie verhandelt, verhält man sich in solchen Konflikten?
Ein, zwei Nachfragen dazu? Ja, bitte.
Sie haben vorher vom Volk gesprochen, das Volk, das wird ja gar nie gefragt, oder? Das sind die Interessensgruppen, die irgendwie mehr...
Das ist schon eines der Probleme, die wir ja in allen autoritären Ländern sehen. Das Volk, dem Volk wird etwas suggeriert. Ich denke, in der ganzen Geschichte mit Nagorno-Karabach ist das ziemlich, ziemlich deutlich zu sehen. Das war eine Gruppe, die diesen Anschluss an Armenien wollte, die diese Liberalisierung der Perestroika eben für ihre Ziele instrumentalisieren wollte. Und da möchte ich Ihnen recht geben, in dieser Gegend ist eigentlich das Volk meistens der Leidtragende. Also insofern würde ich jetzt, wenn ich vom Volk in dieser Region spreche, würde ich sagen, in Georgien können wir sagen, hat das Volk bereits einen großen Weg durchgemacht. Denn wir haben in Wahlen einen Präsidenten abgewählt und einen neuen Präsidenten gewählt. Und das wurde akzeptiert und das Resultat wurde nicht gefälscht und wurde nicht umgestoßen. Aber in den anderen Ländern, in Armenien und in Aserbaidschan, bin ich nicht sicher, ob dieses Volk bereits diesen Freiheitsstandard und diese auch innere Befreiung und Freiheit, dieses Gefühl der Demokratie bereits schon so lebt, wie wir jetzt das bei uns kennen würden. Das Volk hier ist schon einfach meistens leidtragend gewesen von Politiken, die sehr oft von Willkür sprechen. Aber ich weiß nicht, in welchem Kontext ich das Volk erwähnt habe. Habe ich vielleicht nicht.